Hallöchen und willkommen zu Bisschen Anders, Folge 3.
Ganz genau, Folge 3 jetzt schon. Wir sind immer noch am Start, würde ich sagen. Und
es die gibt Strecke,
einiges zu diskutieren.
Die Strecke reißt nicht ab. Meine Woche war furchtbar, aber ich habe mich die ganze Zeit auf unsere Stunde zusammen gefreut.
Ja, ich auch. Der Donnerstagabend, der ist jetzt Podcast-Time, würde ich sagen.
Donnerstagabend ist bisschen anders-Time. Das gilt ja, für mich, das gilt anders. Für dich und das gilt für alle da draußen. Egal, wo ihr seid, ganz egal genau. Zu welcher Uhrzeit ihr das hört.
Aber am besten Donnerstagabend.
Und meine Güte, was für ein turbulenter Donnerstag oder generell Mittwoch, generell die Woche. Was ist denn los? Was ist da in Thüringen passiert? Was ist in den Staaten passiert?
Ja, das ist ein ziemlicher Hammer, würde ich sagen. Zwei Sachen, die da abgegangen sind. Vielleicht sprechen wir kurz über die USA und dann über Thüringen, weil ich annehme, dass Thüringen das längere Thema einnehmen wird.
Ich glaube auch, ja.
Rekapitulieren wir. Ein Impeachment-Verfahren wurde von den Demokraten vor einigen Monaten in Gang gebracht.
Genau, das war irgendwann Anfang Herbst letzten Jahres, ne?
Genau, die sind damit auch durch das Repräsentantenhaus durchgekommen, weil sie ja da die Mehrheit haben momentan. Allerdings nicht im Senat. Was wir ja dann erlebt haben. Ne? Also das Impeachment wurde fallen gelassen, die Republikaner haben sich auf die Seite von Trump geschlagen und für ihn gestimmt und damit das Amtsenthebungsverfahren eingestellt.
Träume sind so schön, aber sie sind halt doch nur Träume.
Es sind am Schluss nur Träume. Ja, gleichzeitig ging das Ganze ja damit einher, dass er die Rede zur Lage der Nation gehalten hat, wo wir quasi im Senat oder im Kongress die Demokraten haben sich in Weiß gekleidet. Ne, ich weiß nicht, ob man die Bilder gesehen hat, sicherlich. Während die Republikaner aufgestanden ist und Trump zugejubelt hat, Speakerin, die hat dann einfach mal das Pamphlet von Trump durchgerissen.
Das so, ist schon mal ein Statement.
Ja, so angetan war sie von seiner Rede.
Nee.
Okay. Ich weiß nicht, wie war das so für dich, der Eindruck? Ich meine, hast du schon da auch gesehen?
Ich hab's ja, ich war letzten Tage ja komplett geslammt. Ich hab's heute Tagesschau gesehen. Impeachment ist nicht durchgekommen. Trump ist immer noch im Amt und hat auch gleich wieder rausgetwittert, yo, gut, dass das geklappt hat. Dieser ganze Impeachment-Witz, also dieser, er hat, glaube ich, wörtlich gesagt, Impeachment-Joke ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei. Und, oh Gott, ich hoffe, der Typ wird nicht nochmal wiedergewählt. Sieht ja gut für ihn aus, aber...
Ja. Ja, also, was soll ich sagen? Also grundsätzlich war es eigentlich für mich ziemlich klar, dass dieses Impeachment-Verfahren nicht durchgeht. In der amerikanischen Geschichte hat es bis jetzt noch keinen Präsidenten gegeben, der des Amtes enthoben worden ist.
Es gab einige sind zurückgetreten.
Also rein rechtlich gesehen wurde noch kein Präsident des Amtes enthoben. Impeached oder der Versuch, den gab es, aber das ist noch nie gelungen. Aber wenn man sich vorstellt, dass die Demokraten nur 4 Abgeordnete auf ihrer Seite haben hätten müssen, dann wäre das Verfahren durchgegangen und er wäre
weg vom Fenster. Er wäre das Amt enthoben worden.
Und er hätte nicht nochmal kandidieren können.
Ganz
richtig? Genau. Er hätte nicht mehr kandidieren können, denn das, was ich jetzt sehe, ist, die Demokraten streiten sich momentan in Iowa oder wo das war.
Iowa, genau.
um irgendwie einen neuen Kandidaten. Sie sind sich uneinig, wen sie an ihre Spitze stellen, was Trump nur in die Karten spielt. Und dieses ganze Verfahren ist sowieso, also ich weiß halt nicht, ob das wirklich aufgegangen ist, weil wir sehen quasi in den USA eine tiefgreifende gesellschaftliche Spaltung und es gibt auch keinen Versuch von beiden Seiten meiner Ansicht nach, irgendwie dieser Spaltung entgegenzuwirken und zu sagen, wir müssen irgendwie als Einheit auftreten. Das ist, ja, also das, ja, ist schon heftig. Ja, kann man nicht anders sagen. Aber man sieht daran auch noch einen generelleren Trend, auf den ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen
Genau,
komme.
denn ich habe ja mal in meiner Weisheit in die Shownotes reingeguckt, die wir uns mal die du mal zusammengestellt hast, als wir über die Themen
Ja.
gesprochen haben, und habe da einen kleinen Namen geguckt und habe den auch mal gegoogelt. Und es geht da nicht um Briefwahlverfahren, aber dazu später mehr.
Ja, genau. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus
Ne?
willst.
Genau, aber das war ja jetzt auf der anderen Seite des großen Teiches. Bei uns hier in Deutschland, da war ja jetzt die Woche politisch gesehen auch ordentlich was los, ne? In
Trouble in town.
einem kleinen, kleinen Bundesland namens Thüringen, das war übrigens eine Hyperbole, wurde der neue Landtag gewählt. Und
Ja, faktisch wurde der Landtag ja schon gewählt. Es sollte ein neuer
ein, genau,
Ministerpräsident gewählt werden.
richtig, genau.
Und es wurde sich im Vorfeld auf keine Koalition geeinigt, die eine Mehrheit hatte, wodurch
Richtig.
die Mehrheiten, die entstanden waren, also um Bodo Ramelow auf der linken Seite, die SPD und die Grünen sich darauf verständigt haben, dass sie ihn als Kandidaten weiterhin unterstützen und auch wählen.
Genau.
Wenn es aber dazu kommt, dass ein Kandidat nicht ausreichend, also eine ausreichende Mehrheit bekommt, über 50% oder was heißt über 50%, sondern die Mehrheit der Stimmen im Parlament bekommt, dann gibt es halt mehrere Wahlgänge. Und
Genau, und das
das geht
war
bis zum dritten Wahlgang.
genau, und das war der Fall. Der
Und
dritte
wenn
Wahlka der
der
dritte
Wahlgang
Wahlgang wurde angegangen, und dann ist ja noch was passiert, ne?
Genau, also wenn sozusagen dieser dritte Wahlgang, da entscheidet einfach nur, wer die meisten Stimmen hat und nicht, ob jemand anderer, ob es da irgendwie eine andere Mehrheit gibt oder sowas. Und es war so, dass die CDU hat keinen eigenen Ministerpräsidentenkandidaten gestellt. Die haben sich auf den FDP-Kandidaten Kemmerich geeinigt oder wollten diesen auf jeden Fall unterstützen.
Genau.
Dieser selber, nach eigener Aussage oder beziehungsweise das war auch deren Prämisse, wollte sich im dritten Wahlgang nur zur Wahl stellen unter der Voraussetzung, dass die AfD auch weiterhin ihren eigenen, also den AfD-Kandidaten unterstützt. Weil er davon ausgegangen ist, dass die AfD weiterhin ihren eigenen Kandidaten stützt und nicht ihn. Das war die Aussage von ihm, das war die Aussage der FDP. Diese Annahme ist gescheitert. Das Ganze ist eine Finte gewesen. Und die AfD hat sich für den FDP-Kandidaten entschieden und ihrem eigenen AfD-Kandidaten 0 Stimmen gegeben. Das ist das, was erstmal abgegangen ist. Und danach waren ziemlich viele Leute ziemlich angepisst.
Ich bin ganz ehrlich, das klingt wie Real Life House of Cards, und ich habe schon House of Cards nicht ganz verstanden.
Also, grundsätzlich steht natürlich die Frage im Raum, ist das rechtens? Und da kann man eigentlich nur sagen, ja, grundsätzlich ist das alles möglich. Das heißt, diese Wahl ist legal, sie ist nach den demokratischen Regeln abgelaufen. Das ist grundsätzlich alles so möglich, wie es jetzt passiert ist. Natürlich ist es klar, dass das den meisten Leuten nicht gefällt, vor allem den Thüringern, weil ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen kann, dass die sich einen FDP-Kandidaten als Ministerpräsidenten vorgestellt haben.
Du, ich stelle mir ehrlich gesagt auch hier keinen FDP-Minister, kein FDP-Mitglied als Minister vor.
Ja, vielleicht als Hinweis, es gab nur einen einzigen Ministerpräsidenten von der FDP und der war in Baden-Württemberg. Und ich glaube, der hat nur ein Jahr gemacht und danach war er dann auch weg vom Fenster und das ist auch schon ewig her. Ja, also die FDP hat sich da reinreiten lassen, aber ganz ehrlich, das hätte man auch annehmen können. Also man hätte,
ja?
Man hätte, also man muss ja gedanklich durchspielen, was passiert, wenn ich mich aufstellen lasse, wenn ich gewählt werde und von wem könnte ich gewählt werden. Ja, also das heißt, die FDP hätte klar sein müssen, dass sie möglicherweise
Stimmen von der AfD bekommen.
Na, also die Frage ist ja, die war auch weiterhin im Raum steht, die aber niemals aufgeklärt wird, gab es da geheime Absprachen?
Genau, das war dieses House of Cards-Ding. Wurde da im Hintergrund irgendwas besprochen, wurden irgendwelche Deals oder Zusagen gemacht? Wie gesagt, das Ganze riecht ein bisschen fischig.
Ja, es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr merkwürdig. Interessant ist auch, dass die CDU-Landtagsfraktion sich nicht an die Ansage aus dem Präsidium des Bundes der CDU gehalten hat. Das heißt, Frau Gramm-Karrenbauer hatte de facto keine Handhabe über ihre Landtagsfraktion. Also, ne, sie schien da irgendwie, haben die ihr eigenes Ding da gefahren. Und auch die CDU im Landtag hätte ja eigentlich wissen müssen, dass es möglicherweise dazu kommt, dass die FDP sich dazu entschließt, diesen Kandidaten zu unterstützen. Ja, und das ist alles so, ja, also vielleicht die heutigen News direkt einzufangen. Kemmerich ist zurückgetreten.
Genau.
Heute, nachdem, ja, sag du.
Genau, Kemmerich hat seinen Rücktritt als Ministerpräsident, nee, nicht Ministerpräsident, doch, nein, ist richtig. Oh Gott, so, tut mir leid, langer Tag, falls ich irgendwas durcheinander bringe, genau, ist als Ministerpräsident zurückgetreten und die Landtagswahl für und die Landtagswahl soll nochmal neu gewählt werden.
Ja, soll neu
Landtag soll neu gewählt werden. Darüber wird aber entschieden, aber das findet, glaube ich, nur statt, wenn es dafür eine Mehrheit von 30% gibt, die dafür sind, Neuwahlen abzuhalten. Richtig?
Ja, also grundsätzlich ist das schon so richtig. Also das heißt, wenn Neuwahlen angesetzt werden sollen, dann muss eine bestimmte Mehrheit im Landtag da zustimmen. Wie genau diese Mehrheiten sind, das ist in der Landesverfassung von Thüringen verfasst. Ein ganz interessanter Fakt ist, dass es in der Verfassung eine ewige Regierung gibt. Das heißt, Bodo Ramelow hätte sich gar nicht bestätigen müssen im Amt. Das heißt, solange kein anderer Kandidat aufgestellt worden wäre, hätte er so lange weiter regiert, bis jemand einen Kandidaten aufgestellt hätte,
der ihn ablösen,
eine Mehrheit bekommt und ihn abgelöst hätte. Das heißt, er hätte sich gar nicht zur Wahl stellen müssen. Diese Ministerialbestätigung, die hätte gar nicht passieren müssen. Aber de facto ist er jetzt abgewählt. Ne? Also das ist sozusagen die Kehrseite dieser ganzen Medaille. Oder was sozusagen ein bisschen lustig ist. Aber man möchte natürlich den Anspruch der Wähler folgen. Hier, ihr habt alle gewählt im Herbst. Wir müssen jetzt den neuen Ministerpräsident auch bestätigen im Amt.
Genau.
Aber es ist natürlich von den Fraktionen her alles total absurd gewesen, weil die FDP hat 5 Leute im Landtag. Damit kann der nicht mal ein Kabinett zusammenstellen. Er ist permanent auf Mehrheiten angewiesen von anderen Parteien. Das ist realistisch eigentlich quasi gar nicht umsetzbar, so wie das Also mit 5% im Landtag. Ja, also das ist schon ziemlich merkwürdig, alles, was da jetzt so abgegangen ist. Aber
Es ist trotzdem passiert. Skurril. Meine Güte.
ja, skurril. Es ist sehr skurril, aber es ist so, dass ich sagen würde, dass man daran wieder sieht, dass es nicht einfach ausreicht, die AfD als Nazis und Rassisten weiterhin abzutun, denn diese Leute haben quasi 24 auf 25% in Thüringen geholt. Und die Frage ist ja, wer wählt die alles? Woher kommen die? Und wie schafft man es, die wieder zu überzeugen, andere Parteien zu wählen? Und darauf haben die etablierten Parteien meiner Ansicht nach
Keine Ahnung, keine
keine
Antwort.
Antwort.
Nicht keine Ahnung, keine Antwort.
Keine
Ja.
Antwort. Das ist, ja. Ja, das ist ein schwieriges, langwieriges Thema, aber
Ja, und ich glaube, wir werden das später auch nochmal ein bisschen anschneiden, wenn wir dann zu einem gewissen Colin, wie spricht man ihn aus? Crouch?
Colin Crouch.
Crouch, ich hätte ihn auch Krauch genannt, aber okay,
So ein
Crouch.
bisschen wie Couch, nur mit einem R. Crouch.
Das klingt gemütlich. Aber nun gut.
Ja, unsere eigentliche, oder wir wollten ja eigentlich über Zukunft Teil 2
Genau,
sprechen.
dann würde ich sagen, ist unser kleiner Ausflug jetzt erstmal in die Tagesthemen vorbei und wir kommen zurück zum regelmäßigen Programm. Genau, Zukunft 2.
Auch da habe ich noch Ergänzungen zum letzten Mal. Aber
Schieß los!
einmal, du hast erwähnt, ich kenne keine Alien-Filme. Fürs Protokoll, ich habe immerhin Alien Teil 2 gesehen
Das ist ein
und diese
guter.
komischen, was?
Das ist ein guter.
Und diese komischen neuen Teile, also Orpheus und wie diese anderen Dinger da heißen, diesen letzten.
Die
Aber die
waren
sind
nicht so gut.
scheiße. Ja, die sind schlecht.
Ich hätte auch noch ein Nachreichen. Gott, also heute ist es wirklich schwer mit Deutsch. Nämlich zu der Marsianer. Der Autor heißt nämlich Andy Weir oder Wire. Where? Weir. Der Name ist mir letztes Mal nicht eingefallen. Also jetzt hier Andy Weir hat der Marsianer geschrieben und hat da halt relativ wissenschaftlich akkurat recherchiert, um seine Geschichte zu erzählen. Und auf den Namen bin ich gekommen, denn ich war heute beim Buchgeschäft meines Vertrauens, habe mich da mal umgeguckt und er hat ein neues Buch rausgebracht, das heißt Artemis. Und da habe ich gesagt, ah, okay, der Autor von Marsianer, ach, Andy Weir, okay. Und vielleicht einfach nur mal so als kleines Seitengespräch, in Artemis geht es quasi um eine Mondkolonie, auf der die ganz super Reichen leben. Das ist ein bisschen cyberpunkig und es geht halt um Jazz Bashara, die dann da für einen dieser Superreichen quasi als dreckige Arbeit macht, um da und deckt dann halt einen Komplott auf. Es ist so ein bisschen Film-Noir, Crime in Weltraum. Und das alles
Okay.
spielt auf dem Mond. Und da frage ich mich, warum heißt die Mondstadt Artemis? Also Artemis ist ja ist ja
Ja,
eine altgriechische Göttin der Jagd und
genau.
der Jungfräulichkeit.
Römische Übersetzung ist Diana, falls das jemand eher was sagt.
Ja, genau. Und da habe ich mich überlegt, ja, okay, was hat das Artemis mit. Okay.
Ja, ich meine, dass irgendwie so griechische Namen
Ja,
in
das ist ja gang und gäbe.
ja.
Warum halt direkt Artemis? Fand ich interessant. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Wie gesagt, ich habe einfach nur den Blurb auf der Rückseite gelesen. Das schoss mir dann einmal so durch den Kopf. Tja, warum Artemis?
Ich weiß es nicht. Ich weiß
Andy
nicht,
Weir,
warum
falls du
Artemis.
das hörst, warum heißt die Kolonie Artemis? Vielleicht wird es im Buch erklärt, dann, ja.
Also bei uns heißt sie Luna-Kolonie. Also ich schreibe auch eine Clary und da haben wir das so benannt.
Also wenn es wirklich die guten Deutschen, wirklich die guten Deutschen bauen, dann heißt das Mondwohnanlage Nummer 1.
Ja, genau sowas in der Richtung. Oder
Am besten,
Wohnkomplex.
ja, oder irgendwie Bezirk, Distrikt, irgendwie sowas.
Ja, irgendwie sowas Deutsches.
Genau. Aber das war mein Nachreichen. Wir haben ja nicht mit, wir haben ja nicht mit NDW aufgehört, sondern mit Cyberpunk.
Genau, und auch da habe ich noch einen wichtigen Nachtrag. Nämlich, weil wir darüber gesprochen hatten, dass in Cyberpunk quasi alles zum Produkt wird. Also alles wird verpackt und selbst der Mensch wird zum Produkt. Und das Interessante ist, dass Karl Marx in seiner Kritik am Kapitalismus schon ganz früh sozusagen festgehalten hat, wir werden eigentlich zur Ware oder sozusagen, wir haben nur die Möglichkeit, unsere Arbeitskraft zu bieten. Gleichzeitig sind wir aber in der Zwangssituation, dass wir gar keine andere Wahl haben. Wir müssen das tun. Und diese Zuspitzung der Verhältnisse, die sich ja im Kapitalismus in England zu der damaligen Zeit in Extreme entwickelt hat, zum Glück hat sich das etwas entgegenentwickelt. Also es gibt jetzt die sogenannte, also der Fachbegriff ist Dekommodifizierung. Das bedeutet einfach nur, dass man aus dem Arbeitsmarkt heraustreten kann. Das beinhaltet Kinder, Rentner, Mütter, Väter, die in Elternzeit sind beispielsweise, kranke Leute. Also das heißt, es gibt ein wohlfahrtsstaatliches System, ne? Ihr kennt das alles. Das bedeutet, das sind Menschen, die nicht permanent am Tag sozusagen verpflichtet sind, sie müssen jetzt arbeiten gehen, sonst verdienen sie kein Geld, sondern sie werden halt durch das System
Unterstützt.
gestützt. Genau, weil das ist ja auch einfach richtig, weil letztendlich Rentner können ja gar nicht mehr,
Die
die
können
sind ja
nicht
gar nicht
dieselbe
mehr.
Leistung bringen wie ein junger, jemand, der mit Mitte 30 voll im Saft steht.
Genau, und Kinder können das auch noch nicht, weil die den Wissensstand zum Beispiel noch gar nicht haben. Na,
Das
deswegen
war
ist es
auch mal
halt.
anders.
Genau, das war lange Zeit anders. Also in der Zeit, wo Karl Marx gelebt hat, gab es ja in England große Kinderarbeit, na, was ja eigentlich auch total schlimm war. Und heutzutage, klar, gibt es natürlich auch in manchen Gegenden noch Kinderarbeiten, aber zum Glück hier nicht mehr.
Da,
Das.
ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, und mir fehlt da jetzt leider, ich glaub, mir fehlen jetzt auch ein paar Eckdaten, aber war es so, dass nicht erst durch die Zeit halt Marx diese Revolution in der Ansicht der Kindheit kam? Weil im Mittelalter war es ja noch so,
Ach
dass
so.
Kinder waren im Grunde nur andere, waren im Grunde nur kleinere Erwachsene. Das Thema mit der Unschuld der Kindheit, mit diesen jungen Jahren, die halt behütet, also in der Regel, ne, im Idealfall behütet und halt ohne großes Bangen halt durchleben werden, diese Unschuld der Jugend, das ist ja ein Konzept, das wurde ja erst später eingeführt. Aber ich glaube, das war sogar noch vor. War sogar noch vor Marx und allem. Das hat ja wahrscheinlich schon im 17. Jahrhundert irgendwann angefangen. Nee, davor noch.
Ja, das ist, also das kann ich dir ehrlich gesagt wirklich gar nicht genau beantworten, aber ich würde dem in der Hinsicht zustimmen, dass es ja beispielsweise lange Jahre so war, dass die Kirche quasi für die Bildung zuständig war. Das Einzige, was es an Bildungsinstitutionen gab, waren
Waren
Klöster.
Klöster?
Und danach übernahm das ja nach und nach der Staat, ne? Also Preußen und so, die haben dann die ersten Schulen und so geführt. Das ging dann schon so ein bisschen in diese Richtung, ne? Also wir sorgen uns selber um die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen und so
Und
weiter.
wir demokratisieren Wissen, also Leute auch aus
Genau.
einfacheren
Ja.
Gesellschaftsschichten bekommen Zugriff zu Bildung, zu Literatur, zu Wissen.
Genau. Also das ist sozusagen der anhaltende Prozess. Und das war auch, also ich würde behaupten, auch während unserer industriellen Revolution oder Aufholung sozusagen, weil England war ja der Vorreiter in der Hinsicht,
Ja.
gab es diese Verhältnisse auch noch. Also das heißt, auch da gingen Kinder zwar noch zur Schule, aber die haben gleichzeitig auch noch gearbeitet, ne? Also Da wurde dann noch teilweise in den Parlamenten und so weiter, also in England dann, debattiert, oh ja, wie lange dürfen die jetzt arbeiten oder dürfen die überhaupt arbeiten, etc. pp. Heutzutage ist das überhaupt keine Frage mehr.
Also ein
Kinder sollen
Zwölfjähriger,
nicht
der kann ja
arbeiten.
nebenher noch eine 18-Stunden-Schicht im Pub seines Onkels schieben. Das halten die aus. Ist gut für die Kondition.
Ja, genau. Aber das hat halt quasi dazu geführt, dass große Teile der, also dass dieser Leute natürlich krank wurden, ne? Also alle möglichen Kinder, aber auch Erwachsene wurden durch diese ganzen Arbeitsbedingungen krank,
Ja, klar, die waren
weil sie ja
übermüdet,
dann ausgebeutet
die sind bei der Arbeit zusammengebrochen, haben für einen Hungerlohn gearbeitet und haben dann irgendwie zu zicht in irgendeinem so kleinen, zugigen Haus gelebt. Also das war,
wurden.
ja, das war eine Ausbeutung.
Ja, auf
Der
jeden Fall.
Mensch war
Weil das
nichts
ist ja
wert.
auch. Genau, also das ist halt auch das, was quasi Marx halt kritisiert, Marx und Engels ja auch kritisieren und halt auch das Ganze analysieren und so weiter. Naja, ich will da jetzt gar nicht großartig ausholen, aber worauf ich hinaus wollte, war halt eigentlich, dass dieser Gedanke in Cyberpunk perversiert wird. In der Hinsicht, dass
Genau.
nicht nur deine Arbeitskraft eine Ware wird, sondern der komplette Mensch wird
Ja,
eine Ware.
alles.
Und
Deine
das sieht man
Freizeit,
auch
deine
in.
Gedanken werden alles, es wird alles dosiert und
Ja.
Produkte abgepackt und möglichst effizient verschachert.
Ja, und das sieht man auch in dem Umgang mit den mit diesen Replikanten in Blade Runner, weil zum Beispiel diese Chefin von Kane, die ist total angepisst, als er seine Werte nicht erfüllt. Also quasi, die hätte den fast umgebracht, weil das ist ein schlechtes Produkt, schmeiß weg, neues
Funktioniert nicht
Produkt.
mehr. Kann man
Wir machen
Neues
neuen
holen.
Mensch.
Hey, mein
Und
Eierkocher
diese.
macht Eier nicht mehr hart, raus damit.
Ja, genau. Und dieser Typ von dieser Firma, dieser, wie hieß diese Firma nochmal? Irgendwas mit W.
Weyland-Yutani.
Genau, der ist ja noch viel krasser drauf, ne?
Ja,
Der,
der hat einen Gottkomplex.
ja, genau. Also der erschießt diese da einfach, die er da hat. Und das ist dieses, ne? Also das ist extrem perversiert, ne? Der Mensch ist quasi nichts mehr wert. Es ist nur noch ein faktisches Produkt. Ne?
Nicht mal
Und
mehr
das
seine
ist.
Arbeitskraft wert. Alles ersetzbar.
Das ist echt heftig. Genau, das war noch ein Punkt, den ich ergänzen wollte. Genau, und ich wollte noch gerne, und jetzt starten wir endlich mit der weiteren Diskussion, nämlich über Ghost in the Shell mit dir reden. Das
Ghost
geht
in a
auch, das
Shell
bringt uns auch zum nächsten Thema.
mag ich sehr gerne. Also ich mag einige Ghost in the Shells. Shelles. Es gibt mehrere Ghosts in mehreren Shells. Alle sind ein bisschen anders, aber alle haben so das gleiche Basismaterial. Aber einige verstehen es besser als andere.
Naja, ganz, ganz populär ist jetzt der letzte Film, der jetzt zu dieser Story um Ghost in the Shell rausgekommen ist mit Scarlett Johansson.
Und genau den habe ich nicht
Den
gesehen.
Film habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber du kennst die Animes und da kommt sie eigentlich auch her, ne? Also es sind ja ursprünglich Mangas und dann
Genau,
animiert, ne?
es waren Mangas, die irgendwann, ich glaube Anfang, Mitte der 80er neu rausgekommen sind. Und die wurden dann irgendwann adaptiert in einem Anime-Film. Ich glaube, das war schon Mitte der 90er. Es gab auch einen zweiten Teil und dann um die 2000er herum gab es noch eine relativ beliebte Anime-Serie, die dann über TV ausgestrahlt wurde. Das war Ghost in the Shell Standalone Complex und dann gab es dann noch eine zweite Staffel, die ein bisschen actiongepackter ist. Das war dann Standalone Complex Second Gig.
Okay, ganz schön langer Name.
Außerdem gibt es dann jetzt noch ein Reboot, Ghost in the Shell. Titel vergessen. Die liefen jetzt so um die zwei, ich glaube 2015 kam der raus.
Ja,
Dann
okay.
kam jetzt 2018 oder so kam der Film raus. Ne? Über den erzählst du ja gleich nochmal ein bisschen. Und dann jetzt in Planung ist eine Ghost in the Shell Netflix-Serie.
Mit Scarlett
Also
Johansson?
Nee,
Also,
wieder animiert, wieder animiert.
ach so, wieder
Also
animiert.
wieder animiert, genau.
Aber also Computeranimation oder Comic, also sozusagen.
Das ist doch mittlerweile ein Mix. Es wird wohl beides sein. Es
Okay.
gibt auch schon ein bisschen Teaser-Art. Es sieht sehr anime aus.
Okay. Ja, vielleicht erstmal zu dieser Grundidee. Was heißt Ghost in the Shell? Ganz übersetzt heißt es ja einfach Geist in einer Hülle, ne?
Genau. Das ist nämlich eine Begriffsgruppe, die man wirklich einmal verstehen sollte, bevor man sich in das Material einfindet. Vielleicht einmal so ein kurzer Abriss. Das Ganze spielt in der relativ fernen Zukunft. Technik ist natürlich weit vorangeschritten, und das hat natürlich Kriege verursacht. Yada yada yada. Auf jeden Fall gibt und der technische Fortschritt hat dazu gesorgt, dass es möglich ist, sein Gehirn, sein Geist, sein Denken zu digitalisieren oder jedenfalls in irgendeiner Form zu erhalten und das halt in einen künstlichen Körper, einen androidischen Körper reinzustecken. Und da ist halt, ne, das Gehirn, das ist halt der Ghost, der Geist, das ist das menschliche Ich, was halt in einer Shell, in eine Hülle gesteckt wird, die künstlich ist, und das wirft natürlich altbekannte Fragen auf mit: Bin ich denn noch menschlich? Was heißt es, Mensch zu sein? Ist alles, was ich wahrnehme durch Einsen und Nullen, überhaupt eine Realität? Was ist moralisch richtig? Was ist falsch?
Ja, das ist auf jeden Fall ein mega interessantes Thema und das wird uns auch bald gleich zu dem weiteren Thema bringen, über das ich gerne sprechen möchte. Ghost in the Shell, ja, es ist im Film, aber ich nehme mal an, auch in der Anime-Serie, was du eben gerade schon erwähnt hattest, dass quasi der Geist digitalisiert wird. Eine grauenvolle Vorstellung für mich, ehrlich gesagt, weil man
Ich finde
immer
es ehrlich gesagt
sagt,
ziemlich cool.
ich finde das nicht, weil meiner Ansicht nach die Gedanken sind frei und das sollte auch immer so bleiben, aber das ist Wunschdenken und ich glaube, technisch ist irgendwann alles möglich, ehrlich gesagt. Ja, also ich bin da wirklich, Gedanken sind frei, ne? Also ich bin da wirklich Anti-Technik, sag ich jetzt mal ganz wirklich.
Die
Also,
Gedanken sind frei. Wer
ganz
kann
genau.
sie erraten? Ne, gibt ja ein schönes Lied.
Ja, genau, dieses Lied, das mag ich nämlich sehr gerne. Nein, aber, also was ich halt meine, ist, man sieht halt auch, oder das zumindest passiert halt auch in dem Film, dass Menschen halt quasi wie so ein USB-Stick einen Stecker in den Kopf gesteckt werden kann und dann kannst du quasi Daten und Gedanken uploaden oder dir runterziehen
Okay, ich bin
und
ganz ehrlich, den Teil fand ich auch schon, auch im Anime passiert das ja auch, das fand ich schon immer ein bisschen unangenehm. Auch, dass es halt die Möglichkeit gibt, dass dann halt irgendjemand ein Virus dann in dich einspeist. Es ist einfach sehr.
ja.
Das ist schon so ein bisschen unangenehm, das stimmt schon.
Also die Vorstellung, dass das wirklich möglich wäre, das finde ich schon, lieber nicht. Ich bin froh, dass das noch nicht
Aber
geht.
Flo, ich habe den Film ja leider nicht gesehen. Ich kenne das Grundmaterial. Worum geht's denn? Was passiert da denn?
Ich muss sagen, dass es auch schon länger her ist, dass ich den Film gesehen habe. Es ist nicht so ein Film, der mir so ultra stark im Gedächtnis geblieben ist. Aber es geht halt quasi um, wie du bereits gesagt hast, um eine Person, dessen Namen ich sogar leider Gottes vergessen habe.
Gespielt von Scarlett Johansson, Motoko Kusanagi oder Major Kusanagi.
Ganz genau. Und die ist Einheit einer Spezialeinheit. Und die sucht oder sie erledigt dann Aufträge für so eine Art Geheimdienst. Aber alles ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und sie trifft dann irgendwann oder beziehungsweise sie hat so eine Art Visionen. Oder man ist sich nicht sicher, ob das Visionen sind, weil wie gesagt, Erinnerungen und Gedanken können alles gefälscht sein. von einem anderen ja, Hacker oder sowas in der Art. Und man weiß nicht, wer das ist. Und sie versucht, den aufzuspüren über die Zeit hinweg. Und da gibt es dann noch mehrere weitere Charaktere. So ein Ex, nee, gar nicht Ex-Militär, der ist einfach Militär oder so ähnlich. Der kämpft an seiner Seite und sie decken quasi rund um diese ganze Ghost in the Shell-Kiste, also die Fähigkeit, menschliche Gehirne in quasi androiden Körper, also mechanische Körper zu pflanzen, da decken sie eigentlich einen Komplott auf. Und gleichzeitig läuft das Ganze einher mit der Suche nach ihrem eigentlichen Ich und wer sie früher mal war, wie sie möglicherweise früher mal ausgesehen hat und wen sie früher mal kannte. Und dann, also sie trifft dann halt während ihrer Suche dann halt mehrere unterschiedliche Personen, unter anderem möglicherweise auch ihre Mutter, wobei das nie am Schluss aufgeklärt wird, ob das wirklich so ist. Ich nehme schon stark an, dass es ihre Mutter war. Sie später dann sie, glaube ich, nochmal besucht. Aber natürlich kann die Mutter sie nicht erkennen, weil sie ja eine komplett andere Gestalt hat, ne?
Genau.
Und sie findet dann auch irgendwann diesen besagten Hacker und ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten will. Ich würde euch empfehlen, diesen Film anzuschauen. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, dass ich von den Trailern her irgendwie eine höhere Erwartung hatte an den Film und dann doch ein Stück weit enttäuscht wurde. Also ich weiß nicht, es hat mich nicht so umgehauen, muss ich ehrlich einfach sagen. Es arbeitet natürlich sehr viel mit Bildern, also quasi wie diese ganze Welt aussieht. Und da hat man dann noch wieder diese riesigen Hologramme, diese Fische, die zwischen Hochhäusern hin und her schwimmen. Dieses, ja, dieses Cyberpunkige halt, ne? Das fängt einen schon ein und das ist natürlich
Hat natürlich
bombastisch.
auch einen Chic, das Genre.
Genau, ne? Das macht das ja auch aus irgendwo. Aber ja, wie gesagt, also mich persönlich hat es nicht völlig umgehauen, aber ich kann trotzdem empfehlen, dass man sich den Film mal anschaut. Also es ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, ja, das ist ja voll der Mist so.
Also,
Ja.
Fans gucken rein, alle anderen schauen mal Probe.
Ja, vielleicht ist das ja auch mehr was für Frauen. Ich bin ja sowieso positiv
Wieso denn jetzt für Frauen?
davon überzeugt. Ja, keine Ahnung, weil Frauenrollen in Action eher unterminiert sind, finde ich. Oder nicht so häufig vorkommen. Und deswegen finde ich es
Ja.
gut, dass das beispielsweise mal ein Film ist, wo die Hauptprotagonistin eine Frau ist. Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht, ob das ein weibliches Publikum dann eher anspricht. Also stimmt
Ja,
schon, dass
vielleicht.
ja, dass
Naja, die würden
Protagonistinnen
sich ja
in diesen
wahrscheinlich eher mit
Genres.
ihr. Die würden sich ja wahrscheinlich eher mit ihr identifizieren können, oder?
Ja. Ich weiß
Es
nicht.
ist schwierig. Aber wie gesagt, schaut ihn euch einfach an. Er ist empfehlenswert und die ganze Story, ja, ist so ein Ding für sich, glaube ich. Aber wie gesagt, es ist auch schon länger her, dass ich den Film gesehen habe, also nagelt mich nicht fest.
Ja, wenn ich die Möglichkeit bekomme, werde ich auf jeden Fall nochmal reingucken.
Und dann. Nächste Folge. Was hast du denn da gesagt? Der Film war doch voll gut.
Oder Alternative, du hast recht, das war mehr so meh.
Ja, gut. Ach ja, genau. Auch wieder, und deswegen wollte ich auch über Ghost in the Shell mal widersprechen, auch
Mal wie?
da in dem
Okay.
Film.
Ja.
Trifft sie dann eine, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, also sie lernt eine Frau kennen und auch da gibt es sozusagen eine erotische Liebesszene. Aber auch da steht wieder völlig diese Frage im Raum, was wir auch schon bei Blade Runner diskutiert haben. Was ist eigentlich echt? Bist du echt? Wer bist du überhaupt? Können wir uns gegenseitig irgendwie lieben? Geht das? Was steckt in dir? Und das ist auch irgendwie total interessant. Wie gesagt, ich mag diese, das finde ich toll. Irgendwie. So. Und natürlich auch wieder diese sexuelle Ebene, ne? Das, was wir ja auch schon beim letzten Mal diskutiert hatten.
Genau.
Ja, das war Ghost in the Shell. Und ich glaube, damit können wir das große Thema Cyberpunk erstmal abhaken. Oder wie siehst du das?
Lass mich ganz kurz überlegen. Ah ja, genau. Für das Orgi für den vielleicht noch einmal für den Original-Anime würde ich auf jeden Fall eine klare Empfehlung aussprechen. Schaut das Ding an. Das ist nämlich ein wunderbarer Film mit wunderbaren Bildern. Generell wahrscheinlich mit der bestinszenierten Stadt, die jemals die große oder den kleinen Kinobildschirm auf großen oder kleinen Kinobildschirm projiziert wurde. Ein Genre-Grundstein. Vieles davon hat man natürlich mittlerweile schon gehört. Ne? Das Genre entwickelt sich halt auch weiter, aber auf jeden Fall für Original Ghost in the Shell großes Angucken auf jeden Fall.
was ich fragen wollte. Oh, jetzt ist mir die Frage entfallen. Toll.
Na gut, dann machen wir weiter und wir lassen so jetzt die mittelferne Zukunft,
Ja.
ich weiß, es ist eine ziemlich unsexy Bezeichnung, aber die mittelferne Zukunft lassen wir jetzt mal vor uns, hinter uns? Hinter uns, aber sie ist
Wir
immer noch
kehren
vor
zurück
uns.
in Richtung Gegenwart.
Wir sind immer noch bei Back to the Future, jetzt Teil 1 oder Teil 3, je nachdem, von welcher Seite man aus guckt.
Ja, genau.
Und wir kommen in die nahe Zukunft.
KI-Rechte? Oder hast du die jetzt nicht mehr auf dem
Die hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm. Aber können wir gerne
Schirm?
nochmal einen Abstich machen in eine KI. Wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, bis das auf irgendeinem Niveau ist, wo die Maschinen uns gefährlich werden. Skynet kann unter meinen wachsamen Augen auf jeden Fall nicht passieren. Ich stecke nämlich immer meinen Toaster aus.
Okay. War das jetzt schon der Abstecher für heute?
Nö, aber ich übergebe dir gerne nochmal das Wort dafür.
Es ist so ein bisschen die Frage. Es ist letztes. Nee, das war schon 2018, ne? Ich weiß es nicht mehr. Es ist vor kurzem, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich habe es nicht im Kopf, ist auch schon wieder länger her, ein sehr cooles Spiel rausgekommen, oder beziehungsweise ich fand es sehr cool. Detroit Become Humans. Das behandelt eigentlich, dass Roboter in unserer heutigen Welt ganz normal sind. Sie sehen faktisch aus wie Menschen und können auch quasi dasselbe. Sie begleiten uns im täglichen Leben, übernehmen aber auch sehr viele Tätigkeiten von uns, was diese ganze Frage in den Raum wirft, Digitalisierung, und übernimmt möglicherweise nicht irgendwann ein Roboter den Job, den man jetzt ausführt. Was gerade in Detroit, ist total interessant, weil Detroit früher eine Autostadt war, das ging dann auch flöten und dann gab es da auch große Arbeitslosigkeit, und das ist quasi nochmal aufgegriffen in dem Film. Nur diesmal sind es halt die
Spiel.
Roboter, die quasi ihnen die Jobs wegnehmen oder den Menschen den Jobs wegnehmen, wenn man so will. Und es geht dann darum, in dem gesamten Spiel, dass sich sozusagen so eine Art Widerstand bildet unter den Robotern, weil nämlich die nicht gerade selten ziemlich schlecht von den Menschen behandelt werden. Und vielleicht sozusagen für den spielerischen Aspekt, das Ganze ist so eine Art, oh Gott, gibt es da eine Fachbezeichnung? Du kennst dich da besser aus in dem Bereich. Quick
Schlecht
Adventure?
schlechtes Videospiel.
Okay, gleich kommt seine Kritik. Sie ist sehr groß. Aber ganz kurz noch, also das ist ein storylastiges Game, also man spielt verschiedene Charaktere und kann sich dann in unterschiedlichen Gesprächen auch unterschiedlich entscheiden, aber auch Quicktime-Events, also in der Verfolgungsjagd, dann kriegt man halt entweder schneller oder schlechter und dann entkommt einem ein flüchtender Gefangener oder sowas halt alles.
Weißt du
Also
was?
das ist sozusagen von den Begriffen.
Den Punkt gebe ich den Spielen von David Cage. Man kann, das finde ich sehr cool, dass man in diesen Spielen quasi vorwärts fehlschlagen kann. Man kann mal diesen Quicktime-Events auch mal daneben liegen und das kann den Ausgang beeinflussen. Aber die Geschichte wird halt bis auf einige Ausnahmen, wo halt wirklich ist, yo, wenn du das nicht machst, dann ja, ist halt Game Over. Dass man
Wobei
halt
das,
Es ist
achso,
selten, aber es
ja,
gibt
genau
hier und
das,
da halt
ja.
den ein oder anderen Moment, da ist dann halt wirklich einfach vorbei. Auch in vorherigen Spielen von ihm wie Beyond Two Souls und halt oder im Englischen Indigo Prophecy. Das finde ich ganz cool, dass man in diesen Spielen halt oder Heavy Rain, genau, dass man da halt in den Spielen
Heavy Rain, ja, das kenne ich auch.
vorwärts fehlschlagen kann, was ich ganz interessant finde.
Und das Ganze ist so aufgebaut, dass je nach gefällter Entscheidung ein anderer Weg sich ergibt. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Enden dieser Geschichte, die man beginnt. Und man weiß eigentlich nie wirklich, kommt man dann zu dem Ende, was man sich gerne wünscht oder keine Ahnung. Also das erfährt man nie völlig. Am besten, man spielt das Spiel mehrere Male, denn dann kann man auch alle möglichen Enden sozusagen der Story erfahren. Also das finde ich eigentlich ist ein sehr cooler Spieleffekt und das ist mal was anderes jetzt mal von den ganzen Ballerspielen oder sowas abgesehen. Oder von den Spielen, die auch eine Story haben, aber sehr geradlinig verlaufen. Das heißt, man spielt zwar schon den Charakter, kann aber letztlich nicht aus der vorgeschriebenen Geschichte herausbrechen. Und diese Möglichkeit besteht in gewisser Hinsicht dafür, dass x-beliebige Möglichkeiten und Alternativenden und Wege eröffnet werden. Rein gamisch, cooler Aspekt. Jetzt kommt deine Krieg.
Ich mochte Detroit Become Human nicht. Aber das hat, glaube ich, mehr mit dem Autorengehabe von David Cage zu tun. Aber das ist ein anderes Fass. Detroit Become Human. Ich habe mir das angeguckt, als es rauskam. Weil ich es halt auch ganz interessant finde. So, ja, klar. Ist Cyberpunk, Androiden, ja, okay, ist Right up my alley, gucke ich mir mal an. Und ich habe das halt geguckt und hab dann gedacht, hä? Könnte das, ist es jetzt wirklich so wichtig, dass das Androiden sind? Ja, eigentlich schon, weil für einen Rassenanalog ist das Ganze einfach nicht aussagekräftig genug. Und dann macht David Cage doch glatt wirklich den furchtbaren Spagat, bei dem er sich hoffentlich was gezogen hat, dass es halt ja schon in Boston spielt und dass er halt auch wirklich die Railroad, zu der natürlich, in Amerika zur damaligen Zeit schwarze Sklaven von den Staaten nach Kanada, von Boston aus nach Kanada geflohen sind, um der Sklaverei zu entkommen, dass halt dann in dem Spiel auch die Railroad aufgegriffen wird. Und halt diese Unabhängigkeit der Androiden, die ja auch wirklich, das ist auch wirklich, wirklich ganz plakativ und mit null Subtext irgendwie dann da noch mit eingebracht wird. Und also Detroit Become Human ist, find ich, wirklich ein ganz, ganz schlechtes Beispiel für so einen ganz, ganz platten Rassenanalog, der einfach wirklich papierdünn ist. Okay, cool, ja, wir haben jetzt halt Androiden und nicht mehr schwarze Sklaven, aber ansonsten ist halt 1:1. Ja, okay, cool. Yay. Und
Also was du sagen willst, ist quasi, das ganze Spiel hätte auch mit einer schwarzen Bevölkerung stattfinden können, ne? Also das ist sozusagen deine primäre Kritik, oder?
ja, auch, also wie gesagt, es ist halt dieser ganz platte Analog. Wir haben halt quasi A durch B ausgetauscht. Aber dann generell, das Spiel trifft für mich einfach keine Aussage. Es hat da einfach nichts Neues zu sagen. Es ist mir da einfach wie es diese Thematik behandelt und damit umgeht, einfach zu zahnlos. Das ist halt quasi dieses, alle gleich behandeln ist gut, was auch gut ist, aber das ist halt die einzige Aussage, die in dem Spiel drinsteckt. Das ist ja, das ist ja eigentlich eine Aussage, die löblich ist. Wir haben ja mit Rassismus in den Staaten, aber auch hier in Deutschland generell, weltweit mit dem Faschismus oder mit Rassenhass zu tun. Und da, da hätte man, ich finde, da hätte man in Detroit Become Human mehr mitmachen können. Oder auch von der Thematik weggehen und sich halt wirklich auf eine Fragestellung konzentrieren und die erarbeiten, die halt dann wirklich mit Androiden zu tun hat.
Ja, also das ist eigentlich, würde ich auch sagen, die größte Problematik in der Hinsicht, dass diese Frage des Menschseins so ein bisschen, also ja, das ist halt echt schwierig, wie man das Ganze definiert und wie es dann wirklich auch für eine KI, einen Roboter, der quasi so denkt wie ein Mensch, wie der sich dann fühlt, wenn er fühlen kann, hat er Gefühle, diese ganzen Fragen, ist das vergleichbar, ist das nicht vergleichbar, kann man sie deshalb schlechter, besser etc. pp. Gleich behandeln? Ja, das ist alles eine schwierige Thematik, würde ich auch sagen, ja.
Definitiv, aber die ist halt in Detroit Become Human nicht gut gehandhabt. Es gibt auch ein Interview mit ihm, das mit David Cage, nach dem Spiel oder vor, auf jeden Fall zum Release des Spiels irgendwie rauskam. Und da erzählt er quasi, wie Detroit sein Versuch ist, eine Geschichte über künstliche Lebensformen, wie halt die Replikanten im Blade Runner zu erzählen. Nur das mit in seiner Version dieser Geschichte Sympathie für die Replikanten hat. Und da habe ich mir schon gedacht, wow, what the fuck? Was? Nein. Nein, wie kann man denn bitte Blade Runner durchgucken, egal ob jetzt, egal welchen, ohne Sympathie für die Replikanten zu bekommen? Was ist los mit dem Typen? What the fuck?
Also du meinst, er hat quasi keine Sympathie für die gehabt, oder wie?
Ja, hat den Film wohl so verstanden, dass man für die Replikanten keinerlei Sympathie entwickelt. Und das wollte er quasi mit seinem Spiel hier Detroit Become Human aufgreifen.
Ugh. Ja. Aber warum? Also in dem Spiel kannst du doch Sympathien zu den Robotern sozusagen aufbauen, oder nicht? Oder
ja, abgesehen davon, dass es alles Waschbretter mit unterschiedlich, die einfach unterschiedlich angezogen sind, ja, bestimmt.
Ja. Ist ein schwieriges Thema. Ja, keine Ahnung. Also, ich stecke da nicht so sehr drin. Du kennst diesen Autor mehr und besser als ich.
Ich fand Inigo Prophecy so cool. Und Beyond Two Souls war auch cool.
Heavy Rain war auch
gut, ja, aber irgendwie hat er sich in seinem französischen Auteur-Gehabe irgendwie verrannt und hat er jetzt dieses, ich fand Beyond. Ich fand Detroit ist wirklich absolutes Wischiwaschi.
Okay.
Fand ich nicht gut. Guckt euch lieber sowas wie Tschernobyl an. HBO Miniseries, sehr gut. Wunderbar, geht richtig an die Substanz. Hat aber nichts mit Cyberpunk zu tun.
Nee.
Geht aber auch um menschliche Leben und wie einfach die doch dahin siechen können. So, nach meinem Downer bin ich jetzt erstmal ruhig.
Nach deinem Downer bist du erstmal ruhig. Ja, vielleicht sollten wir das nutzen, um zu unserer näheren Zukunft zu kommen. Endlich jetzt nach einer halben Stunde nochmal über was anderes gequatscht.
Wunderbar.
Ja, Klimawandel, Digitalisierung, Demokratie, alles super
Jo,
Themen.
macht richtig Spaß, wird heute eine richtig leichte Folge.
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das auch schon. Das ist heute eine anspruchsvollere Folge. Kann man nur mit einem Gläschen Wein aushalten. Nein, Spaß beiseite.
Ich glaube, ich habe noch einen Kaffee.
Ja, also es ist eigentlich jetzt gar nicht mehr oder über das, was wir sprechen wollen, es ist jetzt gar nicht mehr primär an irgendwelche Utopien oder Fantasien, wie es möglicherweise in der Zukunft aussehen könnte, geheftet, sondern oder irgendwelche Modelle oder irgendwie sowas, sondern eher einfach, ja, wie wir zwei einschätzen, was jetzt in den nächsten paar Jahren so passiert. Also vielleicht an der Stelle, kann so sein, muss es aber nicht. Wir sind nur Menschen, wir labern irgendeine Scheiße. Also, ne, so
Scheiße
viel
labern können
dazu.
wir uns aber in einigen Punkten nicht mehr erlauben. Die Zeit
Scheiße.
tickt, mein Lieber. Womit
Die
wollen wir
Zeit tickt.
anfangen?
Also, wenn die Zeit tickt, dann nehme ich mal an, dass du schon auch das Klimathema ansprichst.
Ja, es wird langsam ein bisschen lauschig hier auf unserer wunderschönen runden Kugel.
Haben wir sicherlich nach unserem wunderbar warmen Winter,
Was, das war
ja.
Winter? Ich dachte, das war nur ein sehr langer Herbst.
Ja, also ich denke mal, spätestens nach diesen 2 Sommern sollte eigentlich jedem klar sein, worüber wir sprechen.
Ja, das bezweifle ich.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Inwiefern die Leute da sich überzeugen lassen. Oder jetzt endlich mal überlegen, wir müssen vielleicht mal was tun. Ja, also. Ups, was ist das denn? Entschuldigung. Klimawandel ist ein riesiges Thema.
Ein wichtiges
Fridays for
Thema.
Future hat das wieder wesentlich populärer gemacht. Ihr wisst es wahrscheinlich sowieso alle. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Es ist natürlich auch wichtig und richtig, dass das Thema viel mehr präsenter ist, als es in den vergangenen Jahren so ist. Denn wenn wir bedenken, dass auch damals schon die ganze Zeit gesagt wurde, ja, wir wollen was machen, wir wollen was machen,
Ist nicht wirklich was passiert. Wir
ist
hatten
nicht, ja.
hier in Deutschland Anfang der 70er Jahre, ein Programm aufgestellt für den Klimaschutz, welches allerdings beschlossen wurde und dann in den nächsten paar Jahren immer weiter abgebaut wurde, bis es im Grunde gar nicht mehr da war. Dann haben wir es alle vergessen und jetzt ja, haben wir ein kleines Problem.
Ja, also 2015 gab es das besagte Klima-Abkommen, worauf sich ja so viele Leute stützen, diese Ziele zu erreichen. Wir müssen aber immer wieder daran, oder ich erinnere gerne an dieses Abkommen, aber in der Hinsicht, dass das extrem schwach ist. Und zwar, weil jeder Staat kann selbst darüber entscheiden, inwiefern er seine Klimaziele versucht zu erreichen oder ob er überhaupt in der Richtung etwas unternimmt. Staaten, die was in der Richtung stark unternehmen, werden dann aus einem riesigen Pott Geld zusätzlich unterstützt und bekommen dann auch sozusagen Leistungen. Dieser Pott wird größtenteils von Industrieländern gespeist, logischerweise, weil die natürlich auch einen riesigen Treibhauseffekt beziehungsweise CO2-Ausstoß haben. Aber die Sache ist halt, nochmal zur Erinnerung, jeder Staat ist selbst dafür verantwortlich, was er tut und was er nicht tut. Das heißt, ich kann was machen, muss
Muss
ich
aber
aber nicht.
nicht.
Ja, und das ist eine Lösung, die keine Lösung ist, sondern der, der will, der macht was, der, der nicht will, der macht halt nichts. So, ne? Also, rein, das ist natürlich jetzt ziemlich plakativ, aber das ist das, was wir momentan erleben und weswegen sich Fridays for Future über die deutsche Bundesregierung aufregt, nämlich in der Hinsicht, dass die deutsche Bundesregierung sich selber Ziele gesetzt hat und diese nicht einhält.
Einhält.
Diese Ziele könnten aber auch ganz anders gesteckt sein. sie könnten noch viel kürzer gesteckt sein. Also das heißt, man hätte jetzt auch so die Zielsetzung setzen können, dass quasi das, was wir jetzt machen, das schon erfüllt. Also diese Relativität, die spielt irgendwie in den Köpfen der Leute gar keine Rolle. Es zählt nur, dass diese Klimaziele nicht erreicht werden. Aber die könnten auch ganz anders gesteckt sein. Also die könnten noch viel weitreichender sein, wenn man will.
Oder
also
sie man
könnten
könnte
auch
sie
viel
noch.
Kürzer sein.
Genau, man könnte sie
ja.
auch viel kürzer stecken. Ach, was? Ach, wir lassen einfach den einen Schlot zu. Ja, okay, reicht. Was für die Umwelt getan?
Ja, genau, so nach dem Motto. Und das ist halt irgendwie das, was ich so ein bisschen in dieser ganzen Debatte ein Stück weit vermisse. Aber wir müssen halt auch sozusagen, oder was meiner Ansicht nach sehr wichtig ist, dass klar natürlich schüren jetzt Fridays for Future auch Angst. Aber man muss es auch, also man muss dann auch wieder optimistisch die ganze Sache sehen und sagen, wir können noch umlenken und wir können es auch noch ändern. Ne? Und das ist sozusagen das, woran ich immer appelliere, aus einem Nein oder einer starken Kritik muss dann auch irgendwann ein positiver Intus kommen, würde ich sagen.
Und ich würde sagen, der entsteht auch schon. Ich meine, die jüngeren Generationen jetzt hier, die Generation Y, ist ja wirklich schon hellauf daran jetzt, die sind laut, sie nerven, also in Anführungszeichen, sie nerven, sie machen auf sich aufmerksam, sie machen auf die Problematik aufmerksam und ich denke, es ist der Beginn eines Paradigmenwechsels in Sachen Klima Awareness, Klimapolitik, der allerdings noch kein Paradigmenwechsel ist, der quasi die ganze Gesellschaft umwälzt. Also ich denke mal, wir stecken quasi in den Kinderschuhen dieser Bewegung. Aber ich weiß nicht, ob die sich schnell genug voranbewegt, dass sie noch rechtzeitig oder in möglichst absehbarer Zukunft wirklich Früchte tragen kann. Ich sehe das in meinem Umfeld quasi so. Ich studiere quasi Grafikdesign an einer Hochschule, die allerdings auch Design, Industrial Design, Motion Design und so anbietet. Bei uns in der Hochschule gibt es jetzt wirklich diese Bewegung der Nachhaltigkeit. Wir müssen halt wirklich jetzt auch als Designer darauf achten, wenn wir etwas machen, wie nützlich ist das? Wie nachhaltig ist das? Kann man das upcyclen?
Okay.
Kann das etwas
das
re... Kann
das
etwas?
Ich in,
ja, bitte?
Das finde ich äußerst interessant. Fahr ruhig fort. Was
genau.
Meint das?
Kann man damit etwas recyceln? Das einfach im Design, im angewandten Design halt dieser Gedankenumschwenk zur Nachhaltigkeit stattfindet. Und das natürlich ja auch, weil das sind halt Produktdesigner unter anderem, Grafikdesigner, die halt Gegenstände formen, die halt von Otto-Normal-Bürgern genutzt werden und dadurch halt helfen können, halt etwas gegen Umweltverschmutzung. Jetzt habe ich den Faden verloren. Produktdesigner, die helfen durch ihr Design halt Umweltverschmutzung vorzubeugen, halt durch nachhaltiges Design, Upselling, nachhaltige Designprinzipien, dass da halt dieser Shift schon stattfindet und wenn der sich halt wirklich durchzieht, dass wir damit halt auch Normalbürger, ob jetzt wissentlich oder nicht, damit auch beeinflusst werden. Wo wollte ich damit hinaus?
Dass Designer nachhaltigen Impetus entwickeln, wenn man so will.
Genau. Das passiert halt auch schon und das finde ich gut, das ist eine gute Entwicklung, aber ich weiß halt auch nicht, ob das ausreichend ist. Generell, ich mache mir sehr viele Sorgen, dass alles, was wir momentan machen, worüber wir diskutieren, auf politischer Ebene oder auf Ebene, einfach nicht genug ist.
Ja, also das ist auch etwas, was ich ähnlich empfinde wie du. In der Hinsicht, dass ich hatte mal eine Reaktion, also ein YouTube-Video, wo ein Typ so ein bisschen bei Fridays for Future mitgelaufen ist, hat die Leute interviewt und dann habe ich eine Reaktion, also sozusagen darauf hat jemand reagiert. Das ist sowieso jetzt momentan auf YouTube alles nur eine einzige Reaktion, aber egal.
Qualitätscontent.
Ja, total. Ja, wir schweifen ab. Egal, auf jeden Fall, da meinte dann der eine, der da so mitgelaufen, ja, wir müssen ein bisschen weniger Fleisch essen, ein bisschen weniger fliegen. Und dann meinte der Typ, der darauf reagiert hat, ja, ein bisschen weniger fliegen, ein bisschen weniger Fleisch essen, dann retten wir das Klima. Und das war so realist, also so ein richtiger Realist wie so ein Realist, der das so ausspricht und sagt, Leute, mit ein bisschen weniger fliegen und ein bisschen weniger Fleisch essen, Leute, wird das nichts.
Nee.
Ne? Und das ist halt,
Also.
das ist genau das, dieses Gefühl, was ich auch habe. Also diese Einstellung oder diese Leute, die halt denken, ja, wenn wir ein bisschen weniger, also dieses bisschen weniger, ich weiß nicht, ob es damit getan ist,
Das
aber
bisschen
ich bin
weniger.
mir auch nicht sicher, ob selbst wenn wir auch nur dieses bisschen weniger machen, ob das von unserer Seite her reichen würde. Selbst wenn wir mehr als dieses bisschen machen, wird es auch, also nur Deutschland bezogen, wird das nicht reichen.
Nein.
Es wird nicht reichen, wenn nur wir uns verändern. Es muss
Es
generell,
muss global passieren.
es muss global passieren. Und das bedeutet auch, dass die verdammten Jugendlichen in den USA sich auch bewegen müssen und die müssen auch Fridays for Future starten. Und das ist nicht passiert, als sie drüben war, also als Greta drüben war. Und auch Australien muss was tun, unbedingt. Die gerade, was wir jetzt gerade erleben, ist eine einzige Katastrophe.
Ich hoffe, du magst Koala am Spieß.
Ja, genau, so nach dem Motto. Aber schön kross und mit Fell abgeschmorten. Nein, aber wir in Deutschland können das Klima alleine nicht retten. Da müssen alle mitziehen. Und solange das auf globaler Ebene nicht passiert, da können wir so viel uns nachhaltig verhalten und reduzieren, was wir wollen. Das wird nicht reichen. Also egal, was wir tun. Also das ist das, was mich an der ganzen Sache wirklich ein Stück weit niederschmettert. Weil natürlich können wir versuchen, so gut wie möglich nachhaltig zu leben. Aber
Und das ist
ja,
ja auch ein guter Anfang. Ein bisschen
genau.
weniger fliegen, ein bisschen weniger Fleisch ist halt ein guter Anfang. Aber wie du sagst, ich glaube, das reicht nicht aus. Ich glaube, es muss wirklich ein massiver Paradigmenwechsel global stattfinden. Also ich weiß allerdings nicht, wie der aussehen kann, wie der ausgelöst werden kann oder wie der durchgezogen wird. Aber irgendwie muss da wirklich mal ein richtiger Guten Morgen. Die Kacke ist am Brennen. Australien steht schon in Flammen. So ein Wachruf stattfinden.
Also die Sache ist, ich glaube, das, worauf wir auch mit anspielen, ist, dass wir eine systematische Änderung brauchen. Und ich würde diese systematische Änderung Linie in der Hinsicht sehen, wie wir wirtschaften. Weil Wirtschaft ist der CO2-Produzent hoch 1 Million oder noch mehr. Weil, also wir sehen quasi, und ich komme schon wieder auf Marx zurück, Entschuldigung, aber auch er hat schon damals die destruktiven, also die zerstörerischen Kräfte des Kapitalismus kritisiert. Und die sehen wir ja halt auch umwelttechnisch enorm viel. Weil wir sehen, okay, wir brauchen Aluminium. Zack, wir holzen erstmal richtig viel schön Wald ab. Dann graben wir die ganze Erde rum, holen da dieses Zeug mit irgendwelchen Säuren raus, packen das alles in irgendwelchen Dämme rein, dann brechen diese Dämme, die Leute sterben daran. Okay, wir forsten halt wieder die Stücke auf, die wir jetzt bearbeitet haben, aber die ganze Natur davor ist ja Schrott, ist ja im Arsch. Aber drauf geschissen, wir brauchen ja das Aluminium. Genauso wie wir jetzt die ganzen seltenen Erden brauchen in China oder in Südamerika. Lass uns das doch alles aus der Erde holen. Die Leute, die das da rausholen, arbeiten unter Drecksbedingungen und Das sind alles Vorgänge, die eine kapitalistische Wirtschaft vorantreibt. Und wir müssen einfach, das muss sich ändern. Das kann nicht so weitergehen. Das ist einfach fatal. Also so kann es nicht laufen. Also ja,
Oh, ja,
es ist
gute.
ein Thema, was uns beide stark beschäftigt, würde ich mal einfach behaupten.
Ja, gute Laune-Thema, auf jeden Fall.
Ja,
Aber
furchtbar.
wichtig, definitiv
Ja.
wichtig.
Vielleicht ist das ein guter Punkt, um noch auf unser wirklich allerletztes Thema, weil ansonsten überziehen wir mal wieder,
Oh,
zu
noch.
kommen.
Ja, nee, 1,10. Oh, ein bisschen haben wir drüber. Aber ja, genau.
Postdemokratie, du hast dich informiert.
Genau, und entgegen meiner Erwartung hat das nichts mit der Zunahme an Briefwählern zu tun. Weil das wäre Demokratie, nicht Postdemokratie.
Nein.
Und
Willst du es erklären oder soll ich es
ich
erklären?
kann es gern einmal versuchen
Okay.
und du kannst gern jederzeit reingrätschen, um mich zu korrigieren.
Okay.
Okay?
Ja.
Also, oh Gott, Wikipedia, don't fail me. Postdemokratie ist quasi ein Begriff für ein demokratisches System, in dem quasi Auseinandersetzung auf politischem Niveau nicht mehr stattfindet. Es ist quasi konsequenzlos. Politische Handlungen werden im Grunde auf Publicity reduziert, aber haben darüber hinaus keine wirklichen Konsequenzen mehr. Parteien und politische Individuen werden quasi immer weiter gestreamlined, verschmelzen immer weiter quasi zu so einer homogenen Masse, die sich im Grunde nur noch im Titel und Farbe unterscheiden.
Soll ich weiter fortsetzen? Also,
Wenn, ja.
genau, also Postdemokratie verläuft quasi wie eine Parabel. Das heißt, man geht davon aus, dass es eine prädemokratische Zeit gibt. Also, das heißt, bevor es überhaupt Demokratie gab in der Geschichte, haben sich dann halt soziale Verwerfungen, Bewegungen, Gewerkschaften, Arbeiter, Gemeinschaften und so weiter, die haben da halt dafür gesorgt, dass immer mehr demokratische Prozesse sozusagen in Gang gebracht werden, soziale Rechte, Wohlfahrtsstaat etc. pp. Und dann sind wir sozusagen auf der Maximum der wirklichen Demokratie, also einer Kurve, ne? Also ist nach oben
Also wir waren
zum
Peak maximal Demokratie irgendwann.
Genau, ne? Und sozusagen wir haben 90-prozentige Wahlbeteiligung, wir haben irgendwie jeder Zweite engagiert sich in irgendwelchen Bürgerinitiativen oder ist in einer Gewerkschaft oder was weiß ich. Also richtig, alle sind engagiert, wir sind Homo Politicons, wenn man in der Fachsprache bleibt. So, und dann ist die Euphorie dann auch immer vorbei, ne? Jeder macht seinen Alltag und so allmählich ebbt das dann
Verläuft sich
wieder
das
ab.
wieder, ja.
Und wir landen Stück für Stück in dem Bereich, den Nico schon angesprochen hat, nämlich der Postdemokratie. Derzeit, in der wir uns befinden, was nach der Demokratie oder nach dem Hochpunkt der Demokratie ist. Und das ist genau das, was du schon beschrieben hast. Ja, die politische Auseinandersetzung ist völlig, ja, personalisiert. Ein ganz konkretes, lustiges Beispiel, das mir neulich aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das war vor ein paar Wochen. Da ist Greta Thunberg mit dem Zug, mit dem ICE-Zug,
Ah,
irgendwie durch Deutschland
ja, genau,
zurückgereist.
das ist mir, ja.
Und da wurde dann auch beklagt. Oder da hatte dann hier die deutsche Aktivistin von Fridays for Future, sorry, ich habe ihren Namen vergessen, die hatte gemeint, wie kann es denn sein, dass wir darüber diskutieren, wie Greta, die irgendwie die ganze Zeit da extrem viel aufopferungsbereit dafür für das Klima eingesetzt hat, irgendwie zurück in ihre Heimat fährt. Wie können wir denn nur über sie diskutieren, anstatt einfach mal über den Klimawandel zu diskutieren,
Über das,
der viel
worum es
Sch
eigentlich wirklich geht, worauf sie eigentlich
Genau.
aufmerksam machen wollte.
Ganz genau. Wir reden hier über irgendwelche Personen, anstatt über die Inhalte zu reden. Und das ist ein Punkt, den wir in postdemokratischen Systemen haben. Und auch das mit den Medien. Wir haben in den USA eine Situation, wo die Private, also wo die Medienlandschaft privatisiert ist. Und ich bin froh, dass wir das hier nicht
Ja.
haben, weil das läuft nämlich so
Fox, es
nach
gibt ja,
Einschaltquote.
genau, es gibt ja in den Staaten gibt es ja, ich glaube Fox
Fox
News
News,
ist, glaube ich,
CNN,
genau. Fox News ist, glaube ich, eher so ein na, nicht doch ein republikanischer Sender. Er wird halt privat
ja.
gehalten und sendet halt im Grunde
Regierungsfreundliche.
Regierungsvor. Ich würde jetzt, ja, ich glaube, ich hätte jetzt ganz unerfahren Propaganda gesagt, was ich nicht gesagt habe. Aber genau, sendet rund um die Uhr regierungsfreundliche Inhalte.
Regierungsfreundliche. Ja,
Oh,
es
meine
ist auch
Güte.
kein schöner Begriff,
Ja.
aber es ist quasi das, was das widerspiegelt, ne? Und
Ja.
das, was ich meinte, ist halt, dass nur noch auf Schlagzeilen basiert sind, ne? Also das heißt, du brauchst eine Schlagzeile und damit du schön viel Aufmerksamkeit bekommst und dann, also Einschaltquote, wodurch du Geld machst. Und das
Genau.
ist auch wieder, und das, deswegen meine ich halt, ne? Es ist auch wieder eine Auswirkung des Kapitalismus, weil dieser Markt vollkommen privatisiert ist. Aber das bedeutet, dass wenn du alles nur noch irgendwelche Schlagzeilen bringst, dass da überhaupt der Inhalt fehlt. Also die Hintergrundrecherchen, wie wir sie in unserem Fernsehen kennen, beispielsweise von Sendungen wie Panorama oder was weiß ich, Spiegel TV oder was weiß ich, irgendwie solche Sendungen, die mal zum Beispiel nachfragen, ja, wie sieht denn die Situation für beispielsweise Obdachlose aus? Oder wie sieht denn die Situation über Rentner aus? Oder was weiß ich, die machen Reportagen und das liefern diese Sendungen gar nicht mehr so großartig, weil sie dadurch keine
Kein Geld machen.
Aufmerksamkeit, kein Geld
Ja, sie
machen
machen keine
können.
Aufmerksamkeit, wodurch sie kein Geld machen.
Genau, und das ist sozusagen auch etwas, was ein Beispiel dafür sein können, wohin wir tendieren, ne, in postdemokratischen Verhältnissen. Und
Da kommen wir ja
ja.
zu einer Frage, die mir auch auf den hier und da schon mal durch den Kopf gegangen ist. Nämlich die Frage, inwiefern eigentlich, obwohl das könnte jetzt ein ganz schöner Sprung sein, inwiefern eigentlich ein demokratisches System noch relevant ist. Also ist die Demokratie zurzeit noch in der Lage, die Funktion, die sie eigentlich erfüllen sollte, ist sie noch in der Lage, diese zu erfüllen?
Okay, also das geht so ein bisschen in die Richtung, haben wir ein defektes Demokratieproblem oder woran liegt das, ne?
Genau.
Ich würde sagen, ja, die Demokratie kann diese Probleme lösen. Die Demokratie hat grundsätzlich das Problem im Vergleich zur Wirtschaft, dass sie sehr viel langsamer Entscheidungen fällt, was sie für eine kapitalistische Welt unheimlich langsam
Langsam macht.
macht,
Demokratie
dass
ist relativ träge, weil
viele
das
mitreden.
Gute ist halt in der Demokratie, viele können mitreden. Es ist halt der Wille der Masse, des Volkes, der halt entscheidet. Den hat man natürlich in der Wirtschaft nicht, weil da einige wenige Individuen entscheiden.
Also was hier meiner Ansicht nach, oder also ich weiß nicht, ob ich diese Frage vollständig beantworten kann, weil sie ist ziemlich schwierig, aber
Du,
ich kann
die
dir trotzdem
konnten
mal sozusagen
die.
die Einschätzung, die ich irgendwie habe.
Gibt viele, also ich kann dir sagen, die wirst du nicht beantworten können. Da denken, es gibt politwissenschaftliche Theoretiker, die denken da seit Jahren drauf rum und die haben immer noch keine Antwort darauf.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Aber sozusagen das, was wir meiner Ansicht nach momentan erleben, ist ein Cleavage. Ein Cleavage ist eine Konfliktlinie übersetzt und die äußert sich in ganz vielen unterschiedlichen Gruppen. Und das sehen wir vor allem daran, dass Wahlergebnisse häufiger in die Extreme gehen. mehr rechts, mehr links wird jetzt neuerdings gewählt. Thüringer Landtag ist das beste Beispiel.
Ja.
Und das erleben wir aber nicht nur in Deutschland, sondern wir erleben das überall. Und
weltweit.
Das
in Frankreich ist ja jetzt, wie habe ich seinen Namen vergessen? Macron. ist ja auch eher konservativ rechts orientiert.
Naja, rechts ist eher Le Pen, würde ich sagen. Ja, wirtschaftsliberal.
Oh Gott. Ja, ich rede wieder Mist. Nee. Stimmt, Le Pen. Oh Gott. Ich glaube, ich bin jetzt am besten einfach ruhig.
Nein, aber was ich eigentlich sagen will, ist, meiner Ansicht nach gibt es sowas wie Gruppen an Menschen, die sich eher auf die Ehrenhaltung vertreten von einer national-protektionistischen Variante. Und es gibt ganz viele Leute, die sich eine linksliberale Einstellung, transnational linksliberale Einstellung haben. Das bedeutet, und das spiegelt sich beispielsweise in den Wahlergebnissen in Deutschland, spiegelt sich das in der Hinsicht wieder, dass ganz viele die AfD wählen und ganz viele Leute die Grünen. Hm. Beispielsweise. Ne? Wir hatten bei der Europawahl 25% die Grünen. Hm. So, ne? Und das sind Beispiele dafür, dass sich quasi, das ist ein wirklich, und das ist auch das, was du vorhin angesprochen hast, nämlich ein ideologischer, Kampf stattfindet. Es findet ein gesellschaftlicher Konflikt statt, wie wir Dinge bewerten, was die neuen Normen sind, Normen der Nachhaltigkeit, Klimawandel etc. pp., wie gehen wir damit um? Das sind alles Dinge, die unterschiedlich eingeschätzt werden und da spaltet sich momentan in allen möglichen liberalen Demokratien und Gesellschaften die Bevölkerung in unterschiedliche Gruppierungen und das sehen wir beispielsweise in den USA in den ganzen Leuten, die die Demokraten wählen. Die sind eher linksliberal eingestellt, offen gegenüber der Welt, Freihandel. Ja. Währenddessen Trump, die Republikaner.
Die sind alle inwärts orientiert.
Ja, oder halt die quasi einen Zollkrieg fahren oder einen Handelskrieg fahren, um ihre Interessen durchzusetzen. Ne? Das sind alles Symptome oder sozusagen Erscheinungsbilder, die uns darüber Auskunft geben, dass hier irgendwas in Gang ist, was ganz groß ist, was gerade passiert, was wir noch gar nicht so wirklich fassen können. Und ich wüsste jetzt selbst nicht, wie ich diesen Cleavage bezeichnen sollte, aber das sind einfach Pole, die sich entwickelt haben und die wir momentan ganz offen beobachten können. Aber die Demokratie kann trotz allem eine Lösung sein, weil es ja gerade darum geht, in der Demokratie zwischen solchen extremen Polen Lösungen zu finden. Und die laufen nur über Konsens, über Einigungen. Das heißt, diese Leute müssen sich entgegenkommen. Es reicht nicht.
Stichwort ist Kommunikation.
Genau, es reicht nicht, auf seiner Position zu verharren. Man muss sich bewegen in jede Richtung. Aber das ist wie immer schwierig.
Das stimmt. Das stimmt.
Aber das ist ein gigantisches Thema, was wir jetzt gerade noch rudimentär angerissen haben.
Oh ja, bitte, genau. Also das war jetzt hier nicht der allumfassende Ratsch, was alles in der Welt losgeht. Wir sind halt auch nur zwei Leute, einer ein bisschen besser informiert als der andere. Ich bin nicht der besser Informierte. Aber es ist ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall mal beschäftigen soll. Auch wenn man. Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich
vielleicht
beschäftigen sollte.
Eine ganz andere Interessenlagerung hat. Ich kann natürlich, das ist auch so ein Punkt, ne? Ich kann auch ganz viele Leute verstehen, die mit Politik wenig am Hut haben oder gar nicht so gerne darüber sprechen wollen, weil es sie einfach nur noch nervt, weil es sie einfach nur noch stresst.
Ja.
Und das ist auch so eine Situation, die wir haben im 21. Jahrhundert. Also
es ist ja auch so, dass halt Politik, vor allem jetzt in Deutschland, ich habe halt das Gefühl, das ist seit Willy Brandt im Grunde noch wischiwaschi.
Ja, das ist auch das, was du vorhin gemeint hattest bei der Postdemokratie, dass alle alle Parteien zur Mitte tendieren und dass dann gar keine Unterschiede mehr erkennbar werden.
Genau.
Ne? Und ja, das hatten wir jetzt eine lange Zeit. Momentan reißt das wieder auf. Wir kriegen wieder Extreme. Was bedeutet, die etablierten Parteien wie SPD und CDU verlieren an Wählerstimmen? Das kann man gut heißen, das kann man schlecht heißen. Aber ja, also na, da ist ganz viel in Gange, was wir, glaube ich, gar nicht alles irgendwie in einer Folge besprechen. Das könnten wir nicht mal, wenn wir jetzt noch eine zweite Folge machen würden, könnten wir das gar nicht
Man
abschließen.
könnte einen ganzen Podcast machen, der sich
Ja.
nur damit befasst, was wir übrigens nicht
Nicht
machen werden. Also,
vorhaben. Nicht vorhaben, es soll ja auch spaßig sein. Aber
genau.
das war auch im Hinblick, würde ich sagen, um jetzt einen Abschluss zu bekommen, im Hinblick in dieser Woche, dieser ereignisreichen Woche, war das jetzt eigentlich mal eine gute Gelegenheit, auch sowas mal anzusprechen
Anzusprechen, genau.
und auch zu zeigen, dass wir nicht völlig nur auf Nerdkram oder sowas stehen,
Du,
wobei.
Entertainment ist lustig, aber es gibt halt auch manchmal den Ernst des Lebens. Und das eine kann
Genau.
auch manchmal das andere beeinflussen.
Das stimmt auf jeden Fall.
Ich glaube, ich hätte noch einen Punkt, aber na, wir sind schon so weit drüber, den könnten wir weglassen. Es geht um die Impedität von Politikern, insbesondere Heiko Maas. Hallo Heiko, Mann, du bist echt falsch in deinem Job.
Okay, das lasse ich jetzt mal unkommentiert so stehen.
Also ist ja wirklich so, der geht ja konsequenzlos. Egal.
Es ist eine schwierige Rolle. Ich glaube, er ist dem nicht so gewachsen, wie andere das gewesen wären. Aber dabei belassen wir es jetzt. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge mit unseren Songs. Wie immer wollen wir unsere Songliste erweitern. Was steht
Genau.
bei dir
Ah, diese
an?
Woche bin ich mal ein bisschen romantisch und schlage einen etwas unkonventionellen Liebessong für unsere Playlist vor. Nämlich Molotow von Mob Mama. Eine Berliner Band mit Rapper und ganz vielen Bläsern.
Okay.
Generell hört euch am besten vieles von dem an, aber das ist jetzt der eine Song, den ich vorschlage für unsere Playlist.
Okay. Ja, ich verbleibe in Erinnerung, dass wir noch über Zukunft reden in der Vergangenheit. Ein Paradoxon, was ich nicht auflösen kann, aber ich finde diese Musik irgendwie dazu. Ich hoffe, er wird euch gefallen und dann werde ich bei der nächsten Folge auch mal wieder was Älteres wählen.
Schön, schön.
Okay.
Okay, wer ist das für uns alle? Falls ihr noch oder uns irgendwie Feedback dalassen wollt, könnt ihr das jetzt machen, denn wir haben mittlerweile eine Instagram-Seite eingerichtet. Da könnt ihr euch dann per Kommentar oder direkt Nachricht bei uns melden
Die
und
Adresse
die Adresse
ist
ist, lieber Florian.
BA-Podcast unterstrich FN, soweit ich mich erinnere. Oder hatten wir das geändert?
Gute Frage.
Oder einfach bisschen anders. Ihr werdet uns finden. Notfalls, wir verlinken es alles unten bei Spotify oder
Das ist
noch
bei
woanders.
Spotify leider nicht möglich.
Dann, wo auch immer ihr unseren Podcast hört.
Ja, wisst ihr was? Ich glaube, im Outro nehme ich gleich nochmal was auf mit den ganzen Adressen. Da könnt ihr uns dann finden.
Okay, alles
Okay,
klar.
damit sind wir durch für diese
Etwas
Woche.
überzogene Folge,
Ja, ach komm,
aber
das,
ein bisschen extra.
bisschen
Hallo,
extra geht
ihr habt
immer.
ja unsere sympathischen Stimmen gehört.
Ja, genau. Oh Mann, ey, ich hoffe, ach egal. Okay, dann war es das jetzt für diese Woche. Das war ein bisschen anders. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder. Selbe Stelle, selbe Welle
Hören.
am Donnerstagabend. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle am Donnerstagabend, egal wann und wo ihr seid. Ich war Nikolaus Sievert. Und mit mir zusammen war Florian Gramann.
Ja.
Und wir sind raus.
Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und macht es gut. Wir sind draußen.